Ich wünsche uns allen für die Predigt, was ich eben schon sagte, dass jeder ein Stückchen mitnimmt. Egal, ob er sagt, ich bin jetzt hier wegen der Taufe, ich bin jetzt hier, weil ich hier sein muss. Oder eben, ich bin hier, weil ich traurig bin, weil ich jemanden verloren habe. Ich habe 3 Menschen beerdigt, allerdings nur für Elisabeth als Vertretung. Und ich weiß, dass einige hier sind. Gott hat jedem etwas vorbereitet, diesem Gottesdienst. Ein Wort des Trostes, ein Wort des Aufbauens, der Kraft. Und manchmal eben auch ein Wort der Korrektur, wo man merkt, hey, mein Leben stimmt nicht mit dem überein, was Gott für mich möchte und was im Heiligen Wort steht. Und dass ihr etwas mitnimmt, jeder von euch, auch vor dem Bildschirm, das wünsche ich an jedem von uns. Und dazu brauchen wir Gottes Heiligen Geist, damit wir sein Wort verstehen und aufnehmen. Offene Ohren wünsche ich euch, offenes Herz und offenen Verstand. Amen. Das Tolle ist, manchmal passt alles wie die Faust aufs Auge. Sagt man ja so. Ne? Wir hatten ja den Jakobusbrief, alle, die nicht dabei waren, wir hatten 5 Einheiten zum Jakobusbrief, sind den durchgegangen, Kapitel für Kapitel. Und jetzt ist normal der Text dran, der vorbereitet wird, der ist vorgegeben von der Landeskirche. Und da kann man sich auch gegen entscheiden, aber natürlich nehme ich den heute, weil er einfach passt, aus dem Galaterbrief, Kapitel 6. Und da geht es genau um das Thema, was Jakobus auch hatte. Nur wieder ganz anders. Jakobus, für alle, die nicht dabei waren, schreibt an Judenchristen. Das heißt Menschen, die im jüdischen Glauben aufgewachsen sind. Und da benutzt er natürlich andere Sprache, andere Bibelstellen, andere Gedanken. Heute, Paulus im Galaterbrief, schreibt an Heidenchristen. Man würde eigentlich sagen, Superheiden sind das gewesen. Und zwar in Galata, eine Provinz, in der Nähe von Ankara, das ist ja vielen ein Begriff, heutige Türkei, eine Hochebene. Und die Galater waren ein keltischer Stamm, die sich in dieser Gegend angesiedelt hatten und eben durch Paulus zum Glauben gekommen sind. Paulus war 2-mal in dieser Region, in diesen Gemeinden von Galatien und er schreibt das im Galaterbrief Kapitel 4. Ihr wisst doch, dass ich euch zuvor in Schwachheit des Leibes das Evangelium gepredigt habe. Und obwohl meine leibliche Schwäche euch eine Anfechtung war, habt ihr mich nicht verachtet oder vor mir ausgespuckt, sondern mich wie ein Engel Gottes aufgenommen, ja wie Christus Jesus selbst. Wie wart ihr damals selig zu preisen? Also ihr hört raus, also Paulus muss in einem erbärmlichen Zustand gewesen sein, als er da war. Und da denkt ihr, normalerweise, wenn man mich gesehen hätte, hätte man mich angespuckt und gesagt, du Penner, du Aussätziger, verzieh dich. Also Paulus, gar nicht so das Bild, was wir hatten von ihm. Aber die Galater haben ihn aufgenommen und dann das Beste, sie haben das Evangelium verstanden von Jesus Christus, haben den Glauben aufgenommen. Manchmal hat man ein Brett vom Kopf und sagt, was soll das mit Jesus am Kreuz, verstehe ich nicht. Und der soll irgendwie die Sorgen wegnehmen, wie wir es im Wochenspruch hatten. Der soll meine Sünde wegnehmen und sein Blut soll mich reinwaschen. Und manchmal denkt man, verstehe ich nicht. Keine Ahnung, was der Typ am Kreuz mir sagen möchte. Anders die Galater. Die haben das verstanden. Jesus ist für mich gestorben, ich kann frei sein. Gott versöhnt mich mit Jesus. Und ich bin meine Schulden los und meine Sorgen. Ich bin frei. Und die Galater haben das begriffen, haben gefeiert, haben Gemeinden gegründet und gesagt, wir feiern jetzt immer Gottesdienst, wir lesen aus der Heiligen Schrift, denken über Gott nach. Und die waren voll dabei. Dann passiert Folgendes. Trittbrettfahrer, Schmarotzer. Ihr Lehrer, die dann später, nachdem Paulus wieder weg war, in die Gemeinde kam und sagt, Leute, was ihr hier glaubt, ist nicht genug. Das reicht nicht. Paulus hat gesagt, glaub an Jesus und du hast das Paradies, kommst in den Himmel. Und dann kommen diese neuen Lehrer, nachdem Paulus wieder weg war, die feiern Gottesdienst, sind richtig gut drauf. Die sagen, Leute, stopp, Jesus alleine reicht nicht. Wir kommen aus dem jüdischen Glauben und wenn ihr richtig alles haben wollt von Gott, alle Verheißungen und allen Segen, dann müsst ihr euch beschneiden lassen. Also alle Männer schlucken jetzt mal kräftig. Also das waren Erwachsene und da kamen dann Leute, ihr müsst beschnitten werden. Sonst habt ihr keinen Anteil an den Verheißungen Gottes. Und Paulus, als er das hörte, von der Ferne ausgeflippt. Denn die Galater haben das tatsächlich für bare Münze genommen. Und haben gesagt, okay, dann reicht Jesus nicht, dann lassen wir uns jetzt alle beschneiden. Und Paulus war damit alles andere als einverstanden. In Galater 4, Vers 20 schreibt er, ich wollte aber, dass ich jetzt bei euch wäre, und mit anderer Stimme zu euch reden könnte. Denn er war sauer. Das ist der schärfste Brief, den Paulus geschrieben hat, der Galaterbrief. Und jetzt kommt's, denn ich bin ratlos euretwegen. Der hat sich kapiert. Ihr habt es doch gehabt. Ihr habt an Jesus geglaubt und jetzt kommen da so ein paar Schmarotzer, ein paar Trittbrettfahrer und erzählen euch was anderes und ihr schwenkt einfach um. Die sagen hier, im Heiligen Buch, Anfang Mose steht, jeder, der zum jüdischen Volk gehört, muss beschnitten werden und das müsst ihr auch. Oh, das hat uns Paulus gar nicht gesagt. Dann müssen wir das wohl machen. Und Paulus schreibt diesen Brief genau dagegen. Ihr verachtet das Kreuz dadurch. Was Jesus da getan hat, ist das einzig Wahre. Der einzige Weg, die Wahrheit und das Leben Jesus Christus. Und da ist nichts mit Beschneidung. Das hat Jesus nicht gesagt. Abendmahl und Taufe. Lehre sind die Aufträge von Jesus, aber keine Beschneidung. Das ist eine Irrlehre. Kehrt um von dem Weg. Und das müsst ihr so ein bisschen wissen, wenn ihr den Galaterbrief mal durchlest, was da im Hintergrund steht. Paulus sagt, wenn du dich mit Gott versöhnen willst, wir hatten das Thema auch bei der Beerdigung, wenn man einfach wissen will, was nach dem Tod kommt und dass man dabei ist, sagt Paulus, mach deinen Frieden mit Gott. Und Gott hat gesagt, du kannst deinen Frieden mit mir machen, wenn du an Jesus Christus glaubst. Und dann kommen diese frommen Worte ins Spiel, dass Jesu Blut mich reingewaschen hat. Besser ist das, was wir wohl in deinem Wochenspruch hatten. Werft eure Sorge auf ihn und eure Sünde. Bekennt das, was ihr falsch gemacht habt. Und Gott wird dir vergeben, weil Jesus am Kreuz dafür gestorben ist. Und dann stehst du sauber da vor Gott, um es mal platt zu sagen. Dann bist du sauber, dann bist du rein. Und in Fromm heißt das, du bist gerecht und du bist heilig. Jeder, der an Jesus glaubt, seine Schuld bei Gott dadurch bezahlt hat, durch sein Glauben an Jesus, ist ein Heiliger. Es ist nicht jeder irgendwelche katholischen Heiligen, die ganz besondere Leben geführt haben, moralisch meistens einigermaßen einwandfrei, sondern es sind Menschen, die an Jesus glauben und mit Gott versöhnt sind, die sind gerecht und heilig. Gut, sagt Paulus. Jetzt kommen wir zu unserem Kapitel 6, unserem Predigttext. Das ist das Wichtigste. Nichts mit Beschneidung. Aber er hat noch ein bisschen mehr für die Galater übrig. Pass auf, ihr habt den Heiligen Geist, weil ihr heilig seid. Heute Taufe. Wer den Heiligen Geist haben möchte, lässt sich taufen. Das ist sozusagen die Garantie. In der Apostelgeschichte gibt es auch Erzählungen, da kommt der Heilige Geist schon vorher und die lassen sich danach taufen. Hatten wir heute in der Bibel, letzten Mittwoch in der Bibelstunde. Aber die Garantie, dass du den Heiligen Geist hast, ist die Taufe. Wenn du den Heiligen Geist hast, also an Jesus glaubst und getauft bist, das ist die Sicherheit, dann bist du gefüllt mit dem Heiligen Geist, sagt Paulus, Epheser, Kapitel 5, Vers 18. Auch ein Brief, den Paulus schreibt. Und jetzt kommt Schritt 2. Und der Vers, den ich jetzt vorlese, den habt ihr eben schon gehört, und es ist der Schlüsselvers für uns alle und passt super zu Jakobus, der sagt, hey, als Christen könnt ihr nicht nur im Herzen glauben, sondern es muss Auswirkungen auf dein alltägliches Leben haben. Wie du redest, wie du denkst, was du tust. Und Paulus schreibt es genauso, nur anders. Ein bisschen frommer vielleicht. Er schreibt, das ist Kapitel 5, Vers 25 unseres Predigttextes, wenn wir im Geist leben, also wenn wir ihn haben, wenn wir an Jesus glauben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Das heißt, nicht nur erfüllt sein mit dem Heiligen Geist, vom Glauben an Jesus, sondern auch wandeln, leben damit. Es muss Auswirkungen haben. Man muss es mir anmerken. Und wer dabei war, genau die Worte von Jakobus, nur etwas frommer. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Mit einfachen Worten, wenn du die Sache zwischen dir und Gott geklärt hast, versöhnt bist, deine Schuld nicht mehr im Wege steht, dann verändere dein Leben auch entsprechend. Auf fromm heißt das, du bist heilig. Und jetzt heilige dein Leben. Zeig das in deinem Leben, ändere dich, wo nötig. Und das Schritt für Schritt, Tag für Tag. Ich habe ja die Predigt genannt, zurück zur Werkseinstellung. Wer einen Computer hat oder ein Handy hat, der weiß das, ab und zu muss man das Ding neu starten, weil sich so viel Mist angesammelt hat. Das geht im Christsein leider nicht. Wir müssen Schritt für Schritt zurück zur Werkseinstellung gucken, was in unserem Leben nicht in Ordnung ist und das rausnehmen. Und das weiter und weiter und weiter. Schritt für Schritt, Stück für Stück. Und die schlimme Sache ist, es dauert ein Leben lang und wir kriegen nicht alles weg. Wir kommen nicht zurück zur Werks- oder Paradieseinstellung von Gott. Gott möchte, dass wir so sind, wie wir sind. Du sollst du sein, so wie Gott dich geschaffen hat. Und daran arbeiten wir als Christen ein Leben lang. Ihr habt schon einiges jetzt an Vorgeschichte. Eine kleine Anekdote von der Heilsarmee. Ich habe ja einige auch unter uns, die da verbunden sind. William Booth war der Gründer und der erste General der Heilsarmee. Die haben ja mehr so militärische Ränge. Und er kommt witzigerweise aus Nottingham. Für mich eigentlich der wahre Robin Hood. Man weiß nicht genau, wieso. Ob es aus Geldmangel war oder aus Krankheitsgründen. Auf jeden Fall war Weihnachten. Und er wollte allen weltweit, die mit der Heilsarmee zusammenarbeiten, seinen Mitarbeitern eine Nachricht zu Weihnachten schicken. Und er tat das mit der damaligen WhatsApp. Ja, er nahm das Telegramm. Und das war schweineteuer damals. Jeder Buchstabe kostete Geld. Und er schickte diese Nachricht an alle, die eben der Heilsarmee verbunden waren. Und er schrieb aber nur ein Wort auf Englisch. Und das war others, andere, die anderen. Und wollte damit sagen, Leute, denkt an die anderen, Robin Hood-mäßig. Vergesst nicht die anderen, denkt nicht nur an euch, dreht euch nicht nur um euch, denkt an die anderen. Und das ist das Thema von Paulus, wer ihm aufgepasst hat im Galaterbrief. Es ist so wunderbar, dass das so zusammengehört. Im Glauben an Jesus Christus vergesst nicht die anderen. Um der Heilsarmee geht es auch natürlich um Suppe, um Kleidung, um Unterkunft für die Obdachlosen. Aber noch mehr geht es der Heilsarmee und William Booth darüber, dass die Menschen in ihrer tief verstrickten Schuld Jesus Christus kennenlernen und freigesprochen werden. Denkt an die anderen. All das ist da drin. Und darum geht's. Ein jeder trage die Last des anderen. Das ist Galater Kapitel 6. Ein jeder trage die Last des anderen. Aber dann, wer aufpasst, erkennt auch, es geht nicht nur um den anderen, es geht auch um mich, um mein Verhalten. Das heißt ja auch, das ist Kapitel 6, Vers 1, und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Oder, denn wenn jemand meint, er sei etwas Besonderes, obwohl er doch nichts ist, der betrügt sich selbst. Und dann der spannende Satz, denn ein jeder wird seine eigene Last tragen. Und soll ich euch was sagen? Das passt wunderbar zu dem dreifachen Liebesgebot Gottes. Dort heißt es ja, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Und du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Und Paulus ist an dieser Stelle angekommen bei Gott lieben, habt ihr abgehakt. Ihr habt das geklärt mit Jesus und jetzt kommen die anderen beiden Dinge dran. Dein Ich und die anderen. Und er hat wertvolle Tipps. Und ich habe einfach mal mir vorgenommen, ich gehe mal hier durch die Reihen und gehe mal Vers für Vers durch und vielleicht entdeckt jeder von euch etwas, wo er sich angesprochen fühlt. Jetzt hoffe ich, dass Malte das Mikrofon umstellen kann, dass es funktioniert. Ich komme mal hier zu euch hier. Ne? Die erste Sache, Mahnungen. Ich weiß nicht, ob euch das trifft, ins Nachdenken bringt. Er schreibt, liebe Brüder, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht, mit sanftmütigem Geist. Ihr, die ihr geistlich seid. Da steht eigentlich, wenn einer einen Fehltritt macht. Das heißt, wenn du und ich einen Fehler machen im Leben oder in der Gemeinde, das heißt, sündigen, Ehe brechen, lügen, töten mit Worten oder mit der Tat, was sollen wir dann machen? Sagen, raus mit dir, wir wollen dich nicht mehr haben? Nein, er sagt hier, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, einen Fehltritt tut, sündigt, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist. Wenn du hinfällst, dir einen Knochen brichst, wir haben ja einige Ärzte unter uns, dann kommt der Arzt sich und haut drauf rum, dass es wieder klappt, dann schreit der Patient,
sondern man reicht erstmal die Hand, guckt, dass er ganz vorsichtig behandelt wird und geht mit dem anständig um. Genauso sollen wir das machen mit Menschen, die einen Fehltritt tun, die sündigen. Wir sollen ihnen mit sanftmütigem Geist aufhelfen. Und vergesst das nicht. Vorher im Kapitel sagt Paulus, die Frucht aber des Heiligen Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Keuschheit. Wenn einer fällt, sollen wir ihn nicht wegschicken und ihn liegen lassen oder noch zutreten, wer möchte, sondern wir sollen ihm in Sanftmut aufhelfen. Komm, ich helfe dir auf, dir geht's nicht gut, ich bin für dich da. Ich zeige dir den Weg. Wenn einer humpelt, dann muss ich ihn stützen und seine Last übernehmen und ihn ans Ziel bringen. Jetzt komme ich zu euch. Vers 2. Dieser schöne Vers, den wir eben auch gesungen haben. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Was habt ihr für eine Last? Ich habe gehört, in der Arbeit viel zu tun. Das ist eine Last. Ist jemand da, der das abnimmt? Was ist deine Last? Die Sorgen, die du hast, wenn du zu Hause gehst. Wenn man jemanden verliert, einen Menschen, dann ist man belastet mit Traurigkeit. Und es ist echt schade, wenn niemand da ist, der zuhört. Jetzt könnt ihr euch natürlich fragen, wie kann ich dem anderen eine Last abnehmen? Wie geht das? Muss ich was Weises sagen, einen schönen Spruch machen? Nein. Manchmal hilft es einfach nur da zu sitzen. Die Menschen reden. Wenn man sie nur lässt, wenn man zuhört. Du machst das sehr gut. Guckt mich an, wenn ihr es nicht seht. Seid füreinander da. Nicht mit erhobenem Zeigefinger, was hast du da denn schon wieder angepackt? Bist du doof? Teil dir doch deine Arbeitszeit besser ein. Nicht so, ihr sollt die Last nehmen und tragen. Einer hat ein Paket oder einen Sack über den Rücken und schleppt ihn die ganze Zeit durch dem Leben und du sagst, gib mir die Hälfte davon. Dann geht es dir einfach. Du bist traurig, du hast jemanden verloren, komm, ich bin bei dir. Lass uns gemeinsam traurig sein oder, das habe ich euch ja gesagt bei der Beerdigung, erzählt ein paar schöne Geschichten. Dass der Hans-Jürgen eben immer einen lockeren Spruch auf den Lippen hatte. Dass er bei Mensch ärger dich nicht immer geärgert hat und das Brett durch die Gegend geworfen hat. Und dann schmunzelt man. Und was passiert dann mit der Trauer, wenn man das gemeinsam macht? Die wird kleiner. Aber nicht, wenn man in der Bude hockt auf dem Bett und sagt, ich bin traurig, das hilft nicht. Sollen einander die Last abnehmen. Und dann erfüllen wir das Gesetz Christi. Das dreifache Gebot der Liebe. Ich komme zu euch. Nummer 3. Denn wenn jemand meint, er sei etwas, obwohl er doch nichts ist, der betrügt sich selbst. Das ist das Ich. Und das ist das Schwierige beim Christsein, dass man sich immer selbst prüft und schaut, bin ich jetzt von oben herab oder nicht? Und das sollen wir eben machen. Das ist die Warnung, pass auf, dass dein Ich nicht groß wird. Wenn der Pastor dann sagt, boah, bin ich gut im Predigen, boah, ich bin der Beste und ich weiß Bescheid, dann sagt der Vers, Moment, du bist auf Gottes Gnade am Kreuz genauso angewiesen wie jeder andere Mensch. Sei mal ein bisschen demütig. Hier geht es um Demut. Mach dich klein vor Gott. Du kannst ja nicht auftreten, als ob du der Macher bist. Du brauchst genauso die Vergebung Christi am Kreuz wie jeder andere. Und das kommt eben in Vers 4. Ein jeder aber prüfe sein eigenes Werk, und dann wird er seinen Ruhm bei sich selbst haben und nicht gegenüber einem anderen. Denn ein jeder wird seine eigene Last tragen. Das ist ein bisschen schwieriger, der Satz, weil Luther das blöd übersetzt hat. Jetzt denkt man, was soll ich hier machen? Soll ich die Last vom anderen tragen? Oder soll ich jetzt doch meine eigene Last tragen? Hier steht ein anderes Wort, da steht nicht Last. Das andere ist tatsächlich die Last, die man im Alltag hat. Trauer, Schwierigkeiten im Beruf, Niedergeschlagenheit, Sorge um die Arbeitsstelle. Und ähnliches. Und jetzt steht hier aber moralische Last. Was eigentlich heißen müsste, jeder trägt seine eigene Verantwortung vor Gott. Ich kann nicht sagen zu Gott, aber meine Frau hat doch auch das gemacht, dann kann ich mich nicht damit rausreden. Ich habe meine eigene Last, meine eigene Verantwortung vor Gott. Und das ist hier ein bisschen blöd übersetzt bei der Lutherbibel. Es geht hier um die eigene Verantwortung vor Gott. Keiner kann sagen, wenn man vor ihm steht, das hat der doch auch gemacht. Der hat doch auch bei der Steuererklärung immer betrogen und deswegen hat er das auch gemacht. Sagt Gott, ja, aber der ist jetzt nicht hier. Du stehst hier und du bist verantwortlich und du musst Rechenschaft über deine Taten geben. Dann das Schönste für alle Prediger, die abhängig sind vom Geld der Gemeinde. Wer aber unterrichtet wird im Wort, der gebe dem, der ihn unterrichtet, Anteil an allen Gütern. Also ich kann mir gleich Arnold dein Auto ausleihen. Ich kann mal bei Ihnen, Oppermanns, übernachten. Und von dir hätte ich gerne noch ein bisschen was vom Konto. Scherz beiseite. Das heißt halt, wir sollen auch die Lasten, auch die finanziellen Lasten in der Gemeinde tragen. Von dem, der predigt natürlich, der lehrt und der tut, genauso wie für die Küsterin im Hintergrund oder die Sekretärin oder die Kinder- und Jugendreferentin, heißt im Grunde genommen, und wir sind da so ein bisschen wieder bei Jakobus, wer hat, der teile gern. Auch so kann man Lasten übernehmen vom anderen. Denn wenn einer ständig überlegt, wie kriege ich das morgen hin mit Geld, ich habe kein Geld zum Fahren, zum Essen, dann ist er nicht bei Gottes Wort, sondern bei seinen eigenen Sorgen. Und dann sind wir wieder bei der Lesung des Evangeliums. Der heutige Tag hat Sorge genug, denk nicht an morgen, das macht dich kaputt. Sei heute da. Und wenn wir dann noch untereinander Lasten abnehmen, auch finanzieller Art, dann geht das mit der Gemeinde. Denn ihr dürft nicht vergessen, es geht ja hier wirklich auch um Gemeinde. Und dann der schöne Teil, irrt euch nicht, Gott lässt sie nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Den Spruch kennen wir alle, denke ich. Egal ob in der Kirche oder nicht, was du sähst, das wirst du ernten. Das heißt, wenn Andrea Möhrensamen, Karottensamen einsät, dann wird da eben kein Kürbis draus oder keine Tomate. Und wenn Familie Segers denkt, oh, wir machen jetzt ein schönes Erbsenbeet, dann werdet ihr eben keine Kohlrabi-Samen einpflanzen. So einfach ist das. Wer sät, erntet das, was er sät. Und dann kommt Paulus eben darauf, wer lügt und betrügt, zu dem wird das irgendwann wieder zurückkommen. Und wer gemein ist zu anderen, der wird das irgendwann zurückkommen. Und das ist das Gefährliche bei diesem Gleichnis, dass es so der Wahrheit entspricht, wie alles in dem Buch der Bibel, dass wer Gutes sät, auch Gutes zurückkriegen wird. Und dann das Schwierige, zeitverzögert. Das ist auch das Schwierige für einen Pastor, dass man manchmal denkt, ich predige mir hier die Seele aus dem Leib und da kommt kein Fünkchen rüber. Man sieht nicht so den Erfolg. Und dann sagt Paulus, ja pass auf, das ist wie so ein Same. Ob Böses oder Gutes, es braucht Zeit, um zu wachsen. Und dann kriegst du die Früchte. Und deswegen ist das die Warnung an alle, die eben Böses tun und sagen und denken und fühlen. Es kommt eines Tages zu dir zurück. Und dann kommt eben der weitere Vers. Lasst uns aber Gutes tun, Gutes sehen und nicht müde werden. Denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Darum, solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun, jedermann, allermeist aber an des Glaubens Genossen. Wir sollen Gutes tun. Und Gutes ist das, was Gott sagt, das gut ist. Die 10 Gebote, dieses dreifache Liebesgebot. Tu das und du wirst in deinem Leben Gutes ernten. Tu das nicht und tu schlimme Sachen und du wirst auch das ernten. Und ich hoffe, das bringt euch ins Nachdenken. Und dann heißt es hier eben erstmal jeder Mann und jeder Frau und dann besonders in der Gemeinde. Hier bei uns, in Elia, vor Ort. Tut Gutes, schaut, wo ihr Lasten findet, die ihr abnehmen könnt. Und rennt nicht blind durch die Gemeinde. Wenn ihr irgendwo Lasten seht bei anderen, sprecht sie an, seid für sie da, setzt euch zu ihnen und sprecht ein Gebet für sie. Guckt, wo ihr helfen könnt. Besonders in der Gemeinde, aber auch bei anderen, wenn ihr losgeht in Langenhagen, wo ihr lebt, auch da sollt ihr Lasten abnehmen. Vielleicht seid ihr bei einem Punkt hängen geblieben. So geht das in der Predigt. So geht das beim Lesen des Heiligen Wortes, dass ihr einen Punkt habt, wo ihr sagt, oh, das habe ich jetzt geschnallt. Da hat es Klick gemacht. Da ist der Groschen gefallen. Geht daran. Ob das die anderen betrifft oder dich selbst. Da war einiges dabei. Wird dir klar, dass du Verantwortung hast vor Gott alleine und du kannst sie nicht auf andere abwälzen. Sei dir klar, dass du nicht arrogant von oben herab bist. Denn du brauchst die gleiche Gnade,
Gottes wie alle anderen. Und dann eben nie den sanftmütigen Geist vergessen. Ob das um andere geht oder auch um dich selbst. Neulich in WhatsApp hin und her geschrieben, dass es manchmal nicht so klappt mit dem christlichen Leben und dem Vergeben bei anderen. Und man muss selber auch dann die sanftmütige Barmherzigkeit bei sich selber walten lassen. Und dann Schritt für Schritt, es ist ein Lernen, es ist ein Wachsen und es ist ein Leben. Ein Wandeln im Geist, im sanftmütigen Geist. Und dann wachsen wir und dann werden wir immer mehr zu dem, wie Gott uns haben will, wie Gott dich haben will. Aber Stück für Stück und voller Sanftmut bitte. Seid auch gnädig zu euch selbst. Verzweifelt nicht, wenn es mal nicht so klappt. Wenn ihr einfach an Leuten vorbeigeht, die hinten einen dicken Sack drauf haben und ihr sagt, nee, ich kann gerade nichts tragen, ich hau lieber ab. Ich gucke lieber weg, ich höre nicht zu. Auch das. Und dann lest ihr die Stelle und denkt, oh Mist, wieder versagt heute, wieder die Last vom anderen nicht abgenommen. Das passiert und dann geht's los. Beim nächsten Mal seid ihr vielleicht aufmerksamer. Seid gnädig. Amen.